Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die Bundesregierung sich wegen der Corona-Krise auf eine Rekordneuverschuldung eingelassen hat, mit der man sich auch über das Grundgesetz hinwegsetzt. Über die Einzelheiten informieren wir Sie gleich, auch über die weiteren Corona-Maßnahmen, über die Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten beraten hat. Da beginnt gerade die Pressekonferenz. Außerdem schalten wir nach Erfurt, wo sich die Innenminister der Länder jetzt mit dem umstrittenen Berliner Antidiskriminierungsgesetz befassen. Doch damit erst einmal zu der heute vom Kabinett beschlossenen Neuverschuldung von knapp 220 Milliarden Euro. Eine schier unvorstellbare Summe, neue Schulden, in denen der Finanzminister ein notwendiges und sinnvolles Mittel zur Überwindung der Corona-Krise sieht. Theo Gers berichtet.
Für so eine hohe Neuverschuldung musste noch kein deutscher Finanzminister gerade stehen. 218,5 Milliarden Euro will Olaf Scholz in diesem Jahr an neuen Krediten aufnehmen. Damit sind fast 43% der nun geplanten Ausgaben von 509 Milliarden Euro auf Pump finanziert. Die Ausgaben des Bundes damit, Corona-bedingt, so hoch wie nie, aber eben auch die Neuverschuldung so hoch wie nie. Olaf Scholz blieb gelassen.
Wir halten das für absolut richtig. Wir glauben, die Größe ist richtig bemessen. Weniger wäre nicht genug. Aber wir versuchen trotzdem immer Maß und Mitte zu wahren und nicht gewissermaßen in so einen Modus zu verfallen, wo wir, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt gleich noch ein bisschen was machen können, sondern genau zu überlegen, was ist wirklich notwendig, damit wir durch diese Krise kommen.
Das Konjunkturprogramm und damit auch der Nachtragshaushalt kommen für ihn genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt, wo die Lockerungen beschlossen seien, werde auch der Impuls ankommen, um die Wirtschaft anzukurbeln, um Kommunen zu helfen, damit diese weiter investieren und um Zukunftsprojekte noch stärker anzuschieben als bisher geplant. Allein 24 Milliarden Euro entfallen dabei auf den Kinderbonus und die bis Jahresende befristete Senkung der Mehrwertsteuer, die der Finanzminister ausdrücklich gegen alle Kritik verteidigte.
Mehrwertsteuersenkung stärkt die Kaufkraft. Das ist eine ganz, ganz große Maßnahme. Sie ist auch genau richtig, nämlich kurzfristig angekündigt, zeitlich befristet und auch groß. Nur dann wirkt das.
Eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung über das Jahresende hinaus schloss Scholz definitiv aus. Die Neuverschuldung ist auch deshalb so hoch, weil der Finanzminister auch für Ausgaben, die erst im nächsten oder übernächsten Jahr wirksam werden, schon in diesem Jahr die Kredite in den Haushalt aufnimmt. Vorhandene Reserven, etwa 48 Milliarden Euro, die noch in der Asylrücklage schlummern, tastet Scholz dagegen nicht an. Die will er als Finanzpuffer in den kommenden Jahren nutzen. Damit will er erreichen, dass die Schuldengrenze des Grundgesetzes möglichst nur in diesem Jahr gebrochen wird. Für den FDP-Haushälter Otto Fricke ist das Urteil damit schnell gefällt.
Das ist bundestagswahlorientiert,
sagt Fricke im Fernsehsender Phoenix und wirft Scholz vor, die Folgen der Corona-Pandemie damit auffangen zu wollen, dass mit dem Nachtragshaushalt auf ohnehin geplante Ausgaben nur etwas draufgesattelt werde. Linke und Grüne kritisieren vor allem die soziale Schieflage bei den Ausgaben.
Die Fragen der Unterstützung von armen Menschen sind völlig vernachlässigt worden,
sagt etwa Gesine Lötsch von den Linken. Sven-Christian Kindler von den Grünen pflichtet dem bei, fordert zudem deutlich höhere Ausgaben für den Klimaschutz. Olaf Scholz hat dagegen andere Sorgen. Das Konjunkturprogramm der Regierung ist jetzt finanziert, viel Arbeit haben jetzt andere.
Da müssen sich jetzt überall in Deutschland, in 11.700 Gemeinden, in ganz vielen Landkreisen, in vielen Landesregierungen, auch in vielen Fachministerien des Bundes ganz viele hinsetzen. Wie kriegen wir das Geld denn jetzt 20 und 21 los?
Scholz' Mahnung kommt nicht von ungefähr. Schließlich blieb manche Milliarde auch schon vor Corona wegen fehlender Planungs- oder Baukapazitäten im Haushalt liegen. Egal, ob damit, so wie jetzt auch, Kitas gebaut oder der Breitbandausbau beschleunigt werden sollen.
Und über weitere Corona-Maßnahmen hat Bundeskanzlerin Merkel gerade mit den Ministerpräsidenten beraten. Sobald wir da Genaueres sagen können, schalten wir nach Berlin. Jetzt erst aber einmal Informationen aus dem Kreis Gütersloh, weil es dort hunderte neue Fälle gibt in einem Fleischbetrieb. Jörn Hamann mit den Einzelheiten.
Dem Kreis Gütersloh blieb gar keine andere Wahl als die sofortige Stilllegung, erklärt Thomas Kohlbusch, Krisenstabsleiter des Kreises Gütersloh, auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz.
Der Anlass ist ernst. Die Unterbrechung bestehender Infektionsketten ist das oberste Gebot. Wir haben einen Hotspot hier im Bereich der Unternehmensgruppe Tönnies. Vorrangig ist betroffen zunächst der Unternehmensteil, in dem die Zerlegung von Schweinen und Sauen und Rinder im Zentrum steht. Wir wollen exakt wissen, wo das Virus an der Stelle entsprechend auftritt, um dann, ich sag mal, das Infektionsgeschehen wirksam einzuhausen.
Deshalb werden die Corona-Tests auch auf Mitarbeiter anderer Bereiche bei Tönnies ausgedehnt. Rund 7000 Menschen, darunter Infizierte und Angehörige, müssen in Quarantäne. Bei Tönnies sei das Entsetzen über die Schließung des Stammsitzes in Reda-Wiedenbrück groß, sagt Tönnies-Sprecher André Vielstätte.
Es geht an erster Stelle um den Schutz der Mitarbeiter, um das Wohlbegehen im Kreis und erst in letzter Priorität um das Unternehmen. Das werden wir sehr, sehr deutlich sagen. Die Gesundheit der Mitarbeiter hat jetzt oberste Priorität. Wir können uns nur für diese Situation entschuldigen.
Das Unternehmen habe alles versucht, um das Coronavirus aus dem Schlachthof herauszuhalten. Das sei aber trotz aller Hygienemaßnahmen nicht gelungen, räumt Vielstätte unumwunden ein. Das Virus könnten möglicherweise Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa aus ihrem Heimaturlaub mitgebracht haben, vermutet das Unternehmen. Der Kreis Gütersloh greift nun zu drastischen Maßnahmen, um einen völligen Shutdown der gesamten Kommune noch zu verhindern, stellt Landrat Sven-Georg Adenauer klar.
Alle Schulen und Kindertageseinrichtungen des gesamten Kreises werden ab morgen bis zu Beginn der Ferien, der Sommerferien, geschlossen. Darüber hinaus möchte ich eine dringende Empfehlung abgeben an die Familienangehörigen derer, die nicht bei der Firma Tönnies arbeiten und auch nicht deshalb auch nicht in Quarantäne sind, dass sie sich öffentlich zurückhalten.
Eltern im gesamten Kreis Gütersloh müssen nun erneut sehen, wie sie die Zeit bis zu den Sommerferien mit ihren Kindern überbrücken und ob es Notbetreuungen gibt.
Die neue Corona-Warn-App, die scheint gut angenommen zu werden von der Bevölkerung. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sieht zwar noch Schwachstellen, Nachholbedarf bei Verbesserungen, ist insgesamt aber zufrieden mit dieser App. Das hat er heute so mitgeteilt, als er seinen Jahresbericht vorgelegt hat. Gudula Geuter dazu.
Die Corona-Warn-App stößt nicht nur auf aktuelles Interesse, sie hat auch die Arbeit des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in den vergangenen Wochen geprägt. Und so prägte sie auch dessen Pressekonferenz zum Tätigkeitsbericht. Positiv sieht Ulrich Kelber nicht nur die Architektur dieser App, er freut sich auch über den Diskussionsprozess. Anders als zu Beginn der Debatte würde er nicht mehr gefragt, ob ihm die Menschenleben egal seien.
Nein, der Datenschutz steht dem Gesundheitsschutz nicht im Weg. Im Gegenteil, und das sagen wir ganz selbstbewusst, guter Datenschutz trägt dazu bei, dass die Akzeptanz gegenüber Maßnahmen zum Gesundheitsschutz steigt.
Seit die App an den Start gegangen ist, ist Kelbers Behörde nicht mehr nur Beratungsinstanz, sondern auch für die Aufsicht zuständig. Trotz der allgemein positiven Bewertung mahnt er schon jetzt Verbesserungen an. So sollten mehr Labore ihre Werte unmittelbar über die App melden können, um die datenschutzrechtlich fragwürdigere Hotline vermeiden zu können. Den Einsatz der App im privaten Wirtschaftsbereich hält er, ebenso wie seine Länderkollegen, für einen Rechtsverstoß. Arbeitgeber dürften keinen Blick in die App der Angestellten wagen.
Von daher wiederhole ich meinen Appell, versucht es lieber nicht.
Auch der Privatautonomie von Gastronomen oder Ladenbesitzern seien Grenzen gesetzt. Kein Restaurantbetreiber dürfe den Blick auf die persönlichen Gesundheitsdaten der Kunden verlangen. Auch deshalb, weil er nachweisen müsse, dass die Maßnahme überhaupt geeignet sei.
Da sie aber Infektionen haben können, auch wenn sie noch keine Symptome zeigen. Sie infiziert sein können, ohne dass die App das erkannt hat. Und anderes mehr wäre diese Maßnahme auch nicht geeignet.
Großen Nachholbedarf sieht Ulrich Kelber auch im Bereich der Sicherheitsgesetze. Immer weiter würden hier Grundrechte eingeschränkt, ohne dass gleichzeitig untersucht würde, welche bestehenden Befugnisse sinnvoll seien.
Nicht zuletzt deswegen sehe ich die konstante Anhäufung sicherheitsbehördlicher Eingriffsmöglichkeiten äußerst kritisch. Bis eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung der bestehenden Sicherheitsgesetze gibt, erneuere ich meine Forderung nach einem Moratorium für neue Sicherheitsgesetze.
Eine solche Evaluierung könnte auch Schwächen zutage bringen, die mit fehlenden Eingriffsbefugnissen nichts zu tun hätten, mahnte Kelber.
Fehlendes Fachpersonal, unzureichende technische Ausrüstung, mangelnde Prävention, nicht stattfindende Kooperation.
Konkret fordert er unter anderem, die Antiterror-Datei und die Rechtsextremismus-Datei zu streichen, da sie keinen erkennbaren Nutzen brächten. Der Umgang mit Daten, die aus V-Leute-Informationen stammten, müsse strenger geregelt werden. Zufrieden zeigte sich Kälber dagegen darüber, dass seine Behörde für den Sicherheitsbereich personell aufgestockt wurde. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundesnachrichtendienst muss hier die Kontrolle verstärkt werden. Kälber reklamierte auch hier mehr Kompetenzen für sich.
Um besonders strittige Themen geht es in diesen Minuten in Erfurt, wo die Innenminister der Länder gerade zusammengekommen sind. Ein wichtiges Thema dabei, das umstrittene Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Bundesinnenminister Seehofer will deshalb vorerst keine Bundespolizisten mehr zu Einsätzen nach Berlin schicken. Das hat er heute angekündigt. Und einige Länderkollegen wollen es ihm auch gleich tun. Henry Bernhard in Erfurt, wie hoch schlagen da die Wogen?
Ja, es ist schon ein wichtiges Thema. Also die Meinungen gehen da ja durchaus auseinander, aber richtig glücklich scheint keiner zu sein über dieses Gesetz. Und ich habe eben auch noch mit Georg Mayer gesprochen. Er ist Innenminister in Thüringen und Thüringen ist ja zurzeit sozusagen, führt ja die Innenministerkonferenz an in Deutschland in diesem Jahr. Und Georg Mayer ist ja Mitglied der SPD und auch Teil einer rot-rot-grünen Landesregierung. Wie auch in Berlin gibt es ja auch rot-rot-grün, aber auch in Thüringen ist man nicht begeistert von diesem Gesetz.
Der Innensenator aus Berlin soll erstmal die Gelegenheit haben, uns zu informieren, wie das Gesetz zustande kam und was es denn tatsächlich beinhaltet. Natürlich sehen wir Innenminister das schon kritisch. Aber so weit zu gehen, jetzt zu sagen, dass wir keine Polizisten mehr nach Berlin schicken, das würde ich nicht.
Also Begeisterung dafür nicht. Das wird vermutlich einen heftigen Streit geben darüber bei den Innenministern.
Ja, umstritten ist ja auch, ob das Abschiebeverbot nach Syrien für abgelehnte Asylbewerber, ob das aufgehoben werden soll. Zeichnet sich da eine Einigung ab?
Na, über Einigung kann man noch nicht sprechen. Es geht ja gerade erst los. Jetzt ist erstmal der Kaminabend heute Abend. Es geht ja vor allem auch darum, was ist mit Gefährdern, Straftätern, Heimaturlaubern? Kann man die möglicherweise abschieben oder sollen die in Deutschland bleiben können, weil eben Syrien ein Folterstaat ist? Ja, und auch die Europäische Menschenrechtskonvention verbietet ja Abschiebung in solche Staaten. Es ist auch eine Demonstration draußen vor dem Tagungsgebäude in Erfurt, die sagen, dass es einen unbefristeten Abschiebestopp nach Syrien und Afghanistan geben soll. Da gehen die Meinungen auseinander. Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg würden eher schon auch einige Leute abschieben. Bei Thüringen sieht das anders aus. Also Georg Mayer sagte eben auch noch, Abschiebungen in solche Länder kann er sich nicht vorstellen.
Umstritten war ja auch zumindest das Thema Kindesmissbrauch. Also gegen Kinderpornografie wollte die Union Strafverschärfungen. Die SPD scheint eingelenkt zu haben. Wie ist da der Stand?
Ja, es sieht alles nach Einlenken aus. Also, dass man schärfere Strafen zumindest auch für den Besitz von Kinderpornografie hat, dass man die Höchststrafe hochsetzt, dass Ersttäter keine Bewährungsstrafe mehr bekommen. Also die CDU-regierten Länder scheinen da alle dafür zu sein, die Strafen zu verschärfen. Wiederum Georg Mayer, mit dem ich eben sprach, SPD, sagte, klar könne man darüber diskutieren und er schien da auch nicht ganz weit weg von zu sein, aber sagte, erstmal müsste man gucken, dass man die bestehenden Gesetze anwendet und auch hinterherkommt, wer überhaupt die Täter sind, dass man sie erstmal findet, ehe man sie überhaupt bestrafen kann.
Aus Erfurt, Henry Bernhard. Der Fall des wegen Lobbyismus in die Kritik geratenen CDU-Abgeordneten Amthor schadet der deutschen Politik ganz generell, bemängelt jetzt die FDP. Und die Grünen werfen dem Regierungslager nun vor, die Debatte über ein mögliches Lobbyregister für mehr Transparenz zu verschleppen. Uli Haug.
Mit dem Fall des CDU-Abgeordneten Amthor hat das Thema Lobbyregister zumindest neue Aufmerksamkeit bekommen. Eine schnelle Lösung wird es allerdings nicht geben. Der Grund aus Sicht von Union und SPD? Ihre Positionen liegen noch zu weit auseinander und auch von einem heutigen Gespräch beider Seiten wird keine Einigung erwartet. Die SPD fordert, nach Angaben des parlamentarischen Geschäftsführers Schneider, neben einem Lobbyregister auch einen sogenannten exekutiven Fußabdruck. Das heißt, es müsse künftig klar werden, welche Sachverständigen an einem Gesetzentwurf wie mitgewirkt haben. Bei der Union ist man grundsätzlich auch für ein Lobbyregister. Nach Ansicht von Fraktionsvize Frei dürfe es aber nicht verpönt sein, wenn Politiker mit Fachleuten sprechen, die auch Interessen vertreten. Grüne, FDP und Linke werfen der Großen Koalition eine Hinhaltetaktik vor. Denn die Anhörung soll erst im Herbst stattfinden, obwohl mehrere Gesetzentwürfe seit Monaten vorliegen. Die Opposition befürchtet, dass das Gesetzgebungsverfahren für ein Lobbyregister dann im aufkommenden Bundestagswahlkampf untergehen wird.
Nach dem Brandbrief eines Hauptmanns mit Rechtsextremismusvorwürfen beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, nach den Vorwürfen also aus den eigenen Reihen, musste heute Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Abgeordneten im Verteidigungsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen zu den Zuständen in dieser Elitetruppe. Kai Küstner berichtet.
Mit der Aufklärung soll es jetzt schnell gehen. In genau 2 Wochen, am 1. Juli, will die Verteidigungsministerin die Untersuchungsergebnisse einer eingesetzten Arbeitsgruppe, AGKSK genannt, im dafür zuständigen Bundestagsausschuss darlegen.
Die Einsetzung der Arbeitsgruppe ist ein ganz klares Zeichen, dass wir Rechtsextremismus und jede andere Form des Extremismus in der Bundeswehr nicht dulden, dass wir mit einem eisernen Besen durchgehen. Insofern ist auch nicht auszuschließen, dass noch mehr Fälle auftauchen.
So Annegret Kramp-Karrenbauer. Eins der Ziele, das man im Ministerium mit der Operation Eiserner Besen verfolgt. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den rechtsextremen Tendenzen in der Sondereinheit KSK nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein tiefer liegendes strukturelles Problem. Das will man aufklären. Wobei die FDP-Frau im Verteidigungsausschuss Strack-Zimmermann vor einem Generalverdacht warnt.
Umso wichtiger ist es, diese Einzelnen rauszuziehen und auch zu klären, ob es möglicherweise Netzwerke ins zivile Leben gibt.
Der KSK-Hauptmann hatte in seinem Brandbrief auch Verbindungen zu Firmen angedeutet. Damit befasst sich das Verteidigungsministerium nun ebenso wie mit der Frage, was sich in der Eliteeinheit eigentlich ändern muss.
Es werden auch von vornherein keine Maßnahmen ausgeschlossen,
betont Kramp-Karrenbauer. Zahlreiche Ideen kursieren bereits. Die FDP will die Truppe unmittelbar dem Ministerium unterstellen. Diskutiert wird aber nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auch, die KSK-Truppe zu entzerren. Sprich, dem bisherigen Truppenstandort Calw in Baden-Württemberg noch weitere hinzuzufügen. Eine weitere Idee, der Selbstüberhöhung der männerdominierten Einheit entgegenzuwirken, indem man dort mehr Frauen unterbringt, wovon der AfD-Abgeordnete Jan Nolte gar nichts hält.
Wenn da mitunter denn Vorschläge fallen im Verteidigungsausschuss, wie wir bräuchten einfach nur mehr Frauen dort, das Auswahlverfahren ist für Frauen offen, es hat nur bisher noch keine geschafft.
Dass man eine Spezialeinheit in der Bundeswehr braucht, darin sind sich die Parteien weitgehend einig.
Ob es bei Waffenexporten auch einen Corona-bedingten Einbruch geben wird, ist noch nicht abzusehen. Für 2019 jedenfalls weist der heute vom Wirtschaftsministerium vorgelegte Rüstungsexportbericht Genehmigungen für mehr als 8 Milliarden Euro aus und damit einen neuen Rekord. Klaus Remme.
Die Grünen sprechen von skandalösen Zahlen. Aus Sicht der Linksfraktion sind die Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung wertlos. Im Exportbericht für das Jahr 2019 zeigt sich in der Tat ein gewaltiger Sprung der Ausfuhrgenehmigungen. Ihr Wert stieg von 4,82 auf über 8 Milliarden Euro. Ein Rekord. Knapp 56% davon entfielen auf Lieferungen in EU, NATO und andere Partnerländer. Doch aufgrund der hohen Exportsumme bedeuten auch die verbleibenden 44,1% für Genehmigungen an Drittländer einen Spitzenwert. Katja Keul ist abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen.
3,53 Milliarden Euro an Drittstaaten, das hat es in den letzten 5 Jahren nicht gegeben. Unter diesen Drittstaaten befinden sich mal wieder Algerien, Ägypten, die Emirate, Katar und Indonesien. Also alles Gegenden mit einer labilen Sicherheitslage, mit Menschenrechtsverletzungen.
Die von der Bundesregierung oft reklamierte Selbstverpflichtung einer restriktiven Rüstungsexportpolitik sei völlig unglaubwürdig, so Keul. Und auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, Sevim Dadelin, sieht die Zahlen mehr als kritisch.
Die Rekordzahlen 2019 zeigen uns eine schmutzige Realität. Und die bisherigen Zahlen zum Jahr 2020 lassen keine Trendwende erkennen.
Als Antwort auf diese Bilanz fordern die Grünen ein Rüstungskontrollgesetz mit klaren Kriterien, eine Begründungspflicht gegenüber dem Parlament und eine verlässliche Endverbleibskontrolle der exportierten Rüstungsgüter. Die Linksfraktion denkt da radikaler an einen Waffenexportstopp und die Umstellung der Produktion auf zivile Güter.
Ein Rekord also an Waffenexporten. Die deutschen Verteidigungsausgaben allerdings, die sind US-Präsident Trump viel zu niedrig. Und damit begründet er jetzt seine Entscheidung, einen Teil der in Deutschland stationierten amerikanischen Truppen abzuziehen. Damit beschäftigen sich seit dem Nachmittag jetzt auch die Verteidigungsminister der NATO-Staaten und informieren gerade über ihr Treffen. Bettina Klein in Brüssel. Ist das ein Thema, das überhaupt dort auf dieser Ebene für ernsthafte Beunruhigung sorgt?
Na, für etwas Beunruhigung denke ich schon. Allerdings kochen die Wogen hier verständlicherweise nicht so hoch wie in Deutschland, weil Deutschland als Land des Standortes natürlich unmittelbar betroffen wäre und der US-Präsident sich natürlich auch in starke Anschuldigungen wieder ergangen hat, als er das begründet hat, von wegen Deutschland missbrauche die Vereinigten Staaten. Das war ja wirklich sehr klar auch gegen Deutschland gerichtet. Insgesamt bei der NATO gilt hier doch zunächst mal abwarten. Ich glaube, keiner ist besonders begeistert, jetzt von einem weiteren unabgestimmten Schachzug des amerikanischen Präsidenten zu hören. Aber insgesamt gilt die Linie hier, es ist noch nichts wirklich offiziell beschlossen und verkündet. Wir kennen auch die Einzelheiten noch nicht. Und darauf wird man jetzt erstmal abwarten, ob es wirklich dazu kommt. Ich habe gerade bei einer Veranstaltung eines amerikanischen Thinktanks zuhören können, dort den ehemaligen Oberkommandierenden in Europa, Ben Hodges, gehört. Und wenn man ihm zuhört, der von Anfang an sehr, sehr kritisch war, scheint mir das alles wirklich sehr, sehr unrealistisch, weil er gesagt hat, selbst mit einem Drittel der Kürzung ist das eigentlich nicht mehr aufrechtzuerhalten, was die Amerikaner dort machen. Wir schaden unseren eigenen Interessen. Das würde Jahre dauern, das irgendwo anders wieder aufzubauen. Die Stützpunkte der USA dort. Also das ist doch noch mit einigen Fragezeichen versehen, ob es jetzt wirklich zu dieser Entscheidung in der großen Ordnung kommt.
Und da hat der Auftritt von US-Verteidigungsminister Esper, der ja mit dabei ist, auch noch keine Klarheit gebracht.
Nein, also das Treffen heute Nachmittag ist hier zu Ende gegangen und nach dem, was ich gehört habe, war es kein großes Thema. Es ist auch keine interaktive Veranstaltung gewesen, sondern jeder Minister hat dort vorgetragen und Mark Esper muss wohl noch einmal unterstrichen haben, dass die Vereinigten Staaten weiterhin an der europäischen Sicherheit interessiert sind und weiter engagiert bleiben und hat sozusagen wohl das indirekt ein wenig tiefer gehängt, aber konkret nach dem Truppenrückzug ist ja wohl nicht gefragt worden und hat auch nichts darüber gesagt. Im Übrigen, das sei eben weiter auch im beim Planungsprozess und auf einer niedrigeren Ebene wird es jetzt auch Abstimmungen geben, aber es herrscht ja offensichtlich auch in der amerikanischen Regierung selber wenig Abstimmung. Die US-Botschafterin beim Bündnis war auch nicht einbezogen, konnte gestern hier auch keine wirklichen Fragen beantworten. Also es hat keine allzu große Rolle gespielt und man geht jetzt doch zu anderen Themen über.
Wie die da sind, vielleicht noch ganz kurz.
Ja, die NATO hat jetzt eigentlich die Reaktion beschlossen auf das Ende des INF-Vertrages und auf die russischen Rüstungsbestrebungen in dem Zusammenhang. Das heißt, man wird also die konventionelle Luftabwehr ausbauen, sich stärker bei der Cyberabwehr aufstellen, mehr Manöver planen. Die Details sind noch nicht sehr bekannt hier. Die Pressekonferenz läuft im Augenblick noch. Aber das ist im Grunde genommen jetzt die offizielle Reaktion auf das Ende vom INF-Vertrag. Gleichzeitig sagt man, wir wollen weiterhin auf Rüstungskontrolle, auf Rüstungsbegrenzung setzen und auch auf Verhandlungen setzen, da auch China mit einbeziehen. Also diese zweigleisige Herangehensweise. Aber es gibt diese Reaktion der NATO jetzt auf das Ende des INF-Vertrages.
Bettina Klein aus Brüssel. Und im Moment läuft auch die Pressekonferenz in Berlin, bei der Angela Merkel über ihr Treffen mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen am Nachmittag informiert. Da sitzen sie gerade zusammen vor der Presse und informieren. Da geht es vor allem wohl um die Corona-Maßnahmen. So viel war zumindest am Nachmittag schon zu hören. Da soll sich die Runde einig gewesen sein, Großveranstaltungen noch länger zu verbieten. Stefan Detjen in Berlin, ist das schon bestätigt?
Ja, das ist bestätigt. Sie haben es gesagt, Herr Zagata, die Pressekonferenz, die Bundeskanzlerin sitzt da auf dem Podium hier gegenüber von unserem Hauptstadtstudio im Bundeskanzleramt, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der Hamburger Bürgermeister Tschentscher. Also die sind noch da, aber es ist bestätigt in der Tat dieser Punkt, Großveranstaltungen bis Ende Oktober grundsätzlich weiter verboten, Ausnahmen in Einzelfällen nach bestimmten Prüfungen möglich, vielleicht noch interessanter die Beschlussfassung, dass man anstrebt, bei guter Entwicklung der Epidemie, also weiterhin niedrigen Infektionszahlen, den Regelbetrieb in den Schulen bundesweit nach den Sommerferien wieder aufzunehmen. Das jedenfalls ist eben schon erklärt worden in dieser Pressekonferenz, die, Sie sagen, es noch läuft.
Herr Detjen, hat die Kanzlerin da überhaupt noch mitzureden? In den vergangenen Wochen, in den zurückliegenden Wochen, hatte man ja den Eindruck, das machen die Ministerpräsidenten für sich selbst oder untereinander aus.
Ja, natürlich. Also es ist ja nach wie vor auch rein rechtlich so, dass wir nach wie vor eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben. Dieser Beschluss des Bundestages gilt. Der Bundesgesundheitsminister hat nach wie vor Sonderbefugnisse, aber die Rolle des des Bundes, ist natürlich heute nochmal sehr deutlich geworden. Das haben alle auch deutlich gemacht an dem Tag, wo das Bundeskabinett nochmal dieses Konjunkturpaket beschlossen hat, von dem ja auch die Länder ganz massiv profitieren sollen. Das ist immer wieder gesagt worden. Auch die Länder haben Zustimmung dazu signalisiert, werden das unterstützen, nach Möglichkeiten dann selber noch was drauflegen. Aber im Grunde, das, was wir jetzt gesehen haben auf dieser Pressekonferenz, war auch, tja, man muss fast sagen, so ein Stück Feier einer gemeinsamen Einigkeit. Alle haben nochmal gesagt, das sei ja bei den letzten Konferenzen immer wieder schwierig gewesen. Da gab es immer wieder die Dissense, da gab es immer wieder die Situation, dass man sich oft nach gemeinsamen Regeln festgelegt hat und dann unmittelbar danach dann einzelne Länder wieder ausgebrochen sind. Angela Merkel sagt, das sei auch gut gewesen, dass man jetzt endlich physisch mal wieder zusammen saß, sich in die Augen schauen konnte, und es war auch hörbar, wenn man etwa dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder zuhört in dem O-Ton, den ich gleich einspiele, dass man natürlich ein Stück stolz drauf ist, sich sozusagen selbst auf die Schultern klopft, weil man doch in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam etwas geleistet hat.
Das, was man immer wieder sagen muss, das, was Bund und Länder die letzten Monate gemacht haben, hat Tausende, wahrscheinlich Zehntausende Leben gerettet.
Ja, Markus Söder, aber alle sagen natürlich, die Lage bleibt weiter ernst. Man darf nicht vergessen, das Virus ist noch da. Die Basismaßnahmen, auch darüber hat man sich nochmal verständigt, die Mindestabstandsregeln, die Verpflichtung in Geschäften, in bestimmten öffentlichen Verkehrsmitteln Mund-Nase-Schutz zu tragen, das soll bleiben. Lokal soll es auch weiter die Möglichkeiten geben, bei lokalen Ausbrüchen Kontaktbeschränkungen nochmal hochzufahren. Und Angela Merkel erinnert auch daran, dass wir natürlich noch gar nicht abschätzen können, wie die wirtschaftlichen Folgen auf Dauer sein werden.
Der wirtschaftliche Einschnitt ist der gravierendste, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben. Und wir werden viel Kraft brauchen, um sozusagen den Weg auch weiter gut zu gehen, damit der Wohlstand in unserem Lande sich vernünftig entwickeln kann für die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger.
Und insofern vielleicht eben in der Tat an diesem Tag, an dem das Bundeskabinett dieses große Konjunkturpaket beschlossen hat, auch in dieser Runde sicherlich nochmal die starke Akzentuierung auf das, was da alles mit Fördermaßnahmen, mit Hilfsprogrammen von Seiten des Bundes auch in den Ländern gestützt werden soll.
Stefan Detjen aus Berlin. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird seit 70 Jahren, seit 1950 vergeben. Und in diesem Jahr geht er an den indischen Ökonomen und Philosophen Amartya Sen. Damit werden seine Forschungen zu sozialer Ungleichheit gewürdigt. Bernd Muschborowska stellt ihn vor.
Die Idee der Gerechtigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk des indischen Wirtschaftswissenschaftlers und Nobelpreisträgers Amartya Sen. Der heute 86-Jährige gilt als das Gewissen der Ökonomie. Seine Schriften zur Wohlfahrts- und Entwicklungsökonomie und seine Analysen über die Entstehung von Hungersnöten haben ihn berühmt gemacht. Er legte als einer der Ersten dar, dass nicht das Fehlen von Nahrung für Hungersnöte verantwortlich ist, sondern deren falsche Verteilung. In einer seiner Kernthesen stellt Amartya Sen die traditionellen Maßstäbe seines Fachgebietes, der Wirtschaftswissenschaft, in Frage, die das Bruttoinlandsprodukt in den Mittelpunkt der Entwicklung stellen und die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten außer Acht lassen.
You see, I think there was a kind of contrast which was which had been present in the development literature for a very long time.
Es gibt einen Gegensatz in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Entwicklung. Auf der einen Seite werden die Investitionen in den Vordergrund gestellt und auf der anderen Seite die Lebenssituation der Menschen, deren Freiheiten, also wirkliche Freiheiten im Sinne von Möglichkeiten, sich zu entfalten, als soziale Wesen einschließlich der tatsächlichen Teilhabe am öffentlichen Diskurs, mit eigenen Meinungen, Einwänden und Entscheidungen.
Sharing concern, sharing doubts and sharing results and determination.
Amartya Sen ist einer der bedeutenden Intellektuellen des modernen Indien. Er ist Ökonom, Soziologe und Philosoph. Seine akademische Karriere führte ihn als Dozent und Gastprofessor an zahlreiche Elite-Universitäten wie Stanford, Berkeley und Oxford. 1963 verließ er die Universität Cambridge und kehrte nach Indien zurück, wo er Professor für Ökonomie an der Delhi School of Economics wurde. In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschrieb er unter anderem den Anspruch jedes Menschen auf Güter, Dienstleistung und Rente, unabhängig von Besitz oder gesellschaftlicher Stellung. Er befasste sich mit den Ursachen von Hungersnöten und beschrieb Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung, unter anderem die Sicherung von Zugangsmöglichkeiten zu Nahrung für jeden Menschen.
Der indische Ökonom und Philosoph Amartya Sen bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das war ein Bericht von Bernd Muschborowska und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.